Willkommen bei der Energiefeldtherapeut, dein Podcast für mehr innere Stärke und Lebensqualität. Ich bin Rico Brunner und zeige dir im Gespräch mit Tiziana, wie verletzte oder funktionierende Energiefelder dein Leben beeinflussen. Freu dich auf spannende Einblicke und echte Fallbeispiele.
Hallo und herzlich willkommen bei der Energiefeldtherapeut. Ich bin Tiziana und heute geht es um ein Thema, das fast jeder kennt, Energielosigkeit. Diese Tage, an denen man morgens aufwacht und schon müde ist. Manchmal sind es auch nur schlechte Tage, aber manchmal zieht sich dieser Zustand über Wochen, Monate oder sogar Jahre. Und da interessiert mich, was passiert denn mit unserem Energiefeld? Also woher kommt die Energie? Wo geht sie hin? Wird sie verbraucht? Und warum fehlt sie uns so oft? Darüber spreche ich wie immer mit Energiefeldtherapeut Rico Brunner. Hallo, lieber Rico. Direkt zu meiner ersten Frage. Wie sieht für dich das Energiefeld eines energielosen Menschen aus?
Hallo, liebe Tiziana, und herzlichen Gruß an alle, die heute mit dabei sind. Aus meiner Erfahrung als Energiefeldtherapeut kann ich sagen, dass energielose Energiefelder nicht energielos ausschauen. Das mag sich im ersten Moment widersprechen, aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass es genügend Energie hat, dass man aber die Energie oder dass man den Zugang zur Energie verloren hat. Das kann aus Verletzung sein, das kann aus Überforderung sein, das kann aus Stress sein. Und dieser Zugang, der verloren geht, der wird dann als energielos empfunden. Das ist wie bei der Bank, wenn ich eine Bankkarte habe und ich verliere die Bankkarte, dann habe ich immer noch das Geld auf der Bank, aber ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Und darum habe ich kein Geld und fühle mich daher dann auch energielos, wenn ich den Zugriff auf meine Energie nicht mehr habe.
Ah ja, das heißt, ein Energiefeld kann gar nicht energielos sein. Wahrscheinlich auch, weil der Name Energie im Energiefeld steckt. Das ist wahrscheinlich auch Teil des ganzen Konstruktes. Und wenn ich mich aber energielos fühle, dann habe ich einfach nur den Zugang verloren, wie du gerade beschrieben hast mit der Karte, mit der Bankkarte.
Genau, oder? Und man kann sagen, in den allermeisten Fällen hat es wirklich genügend Energie. Da, wo das Energiefeld dann keine Energie hat, hat es auch Energie. Aber die Energie wird dann falsch aufgebraucht. Und dadurch schaut es dann im Energiefeld aus, weil sie falsch verbraucht wird, dass keine Energie vorig, dass es keine Energie hat, die man vorig hat und auf die man zugreifen kann. Das ist eigentlich auch wieder mit Geld zu vergleichen, wenn ich einen Lohn aufs Konto einbezahlt bekomme und ich verbrauche alles in den ersten 3 Tagen, dann habe ich kein Geld, aber nicht, weil ich kein Geld habe, sondern weil ich es falsch ausgegeben habe.
Und wie verhält sich die Energie im Energiefeld? Also man hört ja so oft, die Energie fließt oder sie fließt nicht mehr. Also kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die Energiefeld wie Blut durch die Venen durch das Energiefeld fließt?
Ich sag mal, wenn man ganz oberflächlich ein Energiefeld anschaut, dann macht es den Anschein, als ob Energie fließt. Wenn man dann hineinzoomt ins Energiefeld, das genauer anschaut, mehr ins Detail geht, dann merkt man, dass eigentlich diese Energie in abgetrennten Bereichen sind, wie Zellen, kann man sagen, und dass diese Zellen in dem Sinn nicht pulsieren, aber sich wie bewegen, miteinander interagieren. Und dieses Interagieren sieht oberflächlich betrachtet wie ein Fließen aus. Aber es ist nicht, dass ganze Energieströme durchs Energiefeld fließen, sondern es sind dann mehr Kettenreaktionen, die andere Energieteilchen antriggern und die dann auch reagieren. Und die das so wie im Fußballstadion, wo man sich so die Welle sieht, es sieht zwar aus wie eine Welle, aber es sind einzelne Menschen, die aufstehen und die Hand in die Höhe halten. Und aus der Ferne betrachtet sieht's dann wie Wellen aus. Und so ähnlich ist es eigentlich auch im Energiefeld.
Genau, also das kann ich mir gut vorstellen. Also in der letzten Folge haben wir intensiv ja über Energiefelder gesprochen, also ein Deep Dive gemacht. Und da hattest du ja auch erwähnt, dass man quasi reinzoomen kann und wieder rauszoomen. Das heißt, wenn man rauszoomt, dann ist diese Interaktion wahrscheinlich so klein und fließend, also fließend in Häkchen, dass es wirklich aussieht, als würde es fließen. Und wenn man reinzoomt, dann sieht man die einzelnen Interaktionen oder Schritte.
Ja, genau. Und dann kann man auch, und das ist wichtig, dass man reinzoomen kann, dass man dann auch ganz klar sehen kann und differenzieren kann, in welchen Bereichen, in welchen Funktionen ist die Energieproduktion gehemmt oder kann die Energie nicht abgerufen werden, wo wird die Energie nicht weiter im Energiefeld angetriggert, dass dann wie wieder im Fußballstadion die Welle die Menschen machen, wenn sie aufstehen und einfach 10 Reihen stehen die Menschen nicht auf und dann geht die Welle weit und sie überhüpft wie einen leeren Bereich, weil die Menschen nicht aufstehen. Und wenn man ins Energiefeld schaut, dann sieht man auch Bereiche, die übertragen und dann Bereiche, die nicht aktiv sind. Und dann muss man schauen, warum sind diese nicht aktiv, das dann reparieren und dann fließt die Energie wieder in Anführungszeichen oder sie kann dann wieder dann andere Energiepartikel anstoßen, woraus dann wieder ein Fließen entstehen kann, wenn man es oberflächlich betrachtet.
Vielleicht wäre das Wort verteilen, dann verteilt sich die Energie besser? Dann hat man nicht dieses Fließen, sondern es verteilt sich?
Ja, es ist aber verteilen ist auch eine Form von Fließen. Es ist wirklich schwierig zu erklären. Vielleicht kann man sich so vorstellen, der Ozean, oder das könnte man auch sagen, eine philosophische Frage, besteht der Ozean aus Wasser oder besteht er aus Tropfen? Und jetzt kann man sagen, den Ozean kann man auf Tropfen reduzieren, der aus Millionen, Milliarden von Tropfen besteht. Oder man kann sagen, nein, der Ozean ist ein großer Wassertropfen, der zusammen ist. Aber eigentlich besteht er aus ganz vielen kleinen Teilen, die auch wieder getrennt werden können. Und so ähnlich ist es wie beim Energiefeld. Und darum ist es nicht ein Fließen, auch nicht ein Verteilen oder so, sondern wirklich ein Interagieren. Und die Interaktion, die gibt dann Bewegung, aber jeder Teil ist dann wie miteinander in Aktion. Das kann man so wie ein Stafettenlauf vorstellen, wo jeder einen den Stab nimmt und den Stab wieder dem Nächsten gibt und wieder dem Nächsten. Das sind so Impulse, die ausgelöst werden, die dann von außen so ausschauen, als ob es fließt. Vielleicht auch wie vorzustellen, ein Bild, wo man hineinzoomt und am Schluss nur noch die Pixel sieht.
Du hast ja die Energie mit einem Kontostand verglichen. Beim Kontostand, da bekommt man ja vom Arbeitgeber ein Gehalt und dann hat man Summe X auf dem Konto. Wie ist das bei der Energie? Woher kommt diese Energie? Sagt der Körper, okay, pro Tag hat man diese Menge an Energie zur Verfügung? Oder woher kommt diese Energie?
Das ist eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich muss man aber da trennen zwischen Körper und zwischen Geist und Seele. Der Körper hat eine andere Energieproduktion, der bekommt Energie, ich sage mal, durch Bewegung, der bekommt aber auch Energie durch Nahrungsmittel, durch das, was wir essen. Und unsere Seele hat da einen ganz speziellen Mechanismus. Unsere Seelen sind so aufgebaut, dass wir unsere eigene Energie selber produzieren. Das ist ganz spannend und dadurch haben wir eigentlich auch immer genügend Energie, weil wir diese selber produzieren können. Wir produzieren diese selber durch innere Reibung. Man kann sagen, wie der Ozean, der eigentlich still ist und trotzdem bewegt er sich und hat sehr viele Strömungen. Und das kann man sagen, findet auch in einer Seele statt. Und diese Strömungen in der Seele drin, diese Bewegungen in der Seele, diese produzieren Energie. Und diese Energie wird vom Energiefeld aufgenommen. Und somit kann man sagen, ist das Energiefeld etwas, was sich selbst versorgt? Leonardo da Vinci hat mal ein Perpetuum mobile konstruieren wollen, eine Maschine, die etwas machen kann, ohne dass sie Energie von außen braucht. Die Seele kann das, die Seele kann existieren, ohne von außen Energie zu brauchen. Sie funktioniert eigentlich auch am besten, wenn sie von außen keine Energie zugeführt bekommt, weil dann die inneren Prozesse optimal funktionieren können. Und dann ist natürlich schon so, dass eine Seele ein kleines Feuer haben kann oder ein ganz großes Feuer, das heißt wenig Kraft oder auch ganz viel Kraft. Aber das Potenzial hat jede Seele, ganz viel Kraft zu haben, dann, wenn die einzelnen Energieteilchen alle sehr gut funktionieren.
Das ist sehr, sehr spannend. Vor allem, ja, wie du gerade schon meintest, also es scheint so, dass manche Menschen unendlich viel Energie haben und gefühlt 1000 Sachen schaffen. Und andere, für andere ist der normale Alltag kaum möglich. Das liegt dann nicht daran, dass die Seele von den einen mehr Energie produziert, sondern dass der Zugang dann fehlt? Oder ist es tatsächlich so, dass manche Seelen oder Energiefelder es verlernt haben, diese Energie zu produzieren?
Also es ist so, viel Energie kann nur eine Seele produzieren, die diese viele Energie auch verarbeiten kann. Und wenn jetzt jemand ein blockiertes Energiefeld hat und den Zugang zur Energie verloren hat, dann wird die innere Energieproduktion automatisch gedrosselt, weil sie sich nicht entfalten kann, weil es Stau gibt im Energiespeichern. Und dadurch wird die Energieproduktion wie unterdrückt und gedrosselt und kann nicht funktionieren. Und somit hat ein Mensch, der viel Energie hat, natürlich auch mehr Energie, aber er hat auch mehr Energie, weil sein Energiefeld funktioniert und dadurch mehr produzieren kann. Und jemand, der den Zugang verloren hat, hat weniger Energie, weil sein Energiefeld, weil es weniger Energie hat, weniger produzieren kann. Aber, und das ist der große Unterschied, trotzdem hat ein Energiefeld mit weniger Energie genügend Energie, immer genügend Energie, um wieder aus der Situation hinauszukommen. Ich habe noch nie ein Energiefeld gesehen, wo das Problem war, dass keine Energie vorhanden gewesen ist, seit über 27 Jahren. Wie gesagt, es sind dann andere Gründe, die bewirken, dass Menschen nicht weiterkommen. Und das fühlt sich dann auch energielos an, aber die sind nicht energielos.
Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Also du hast noch nie ein Energiefeld gesehen, was keine oder nicht genügend Energie hat. Warum empfinden dann so viele diese Energielosigkeit? Was sind so die häufigsten Gründe oder Faktoren?
Also ich glaube, Energielosigkeit empfindet man dann, wenn man nicht das machen kann, was man will. Da muss man unterscheiden. Fühlt sich jemand energielos, weil er viel zu viel will? Und das ist ganz spannend, zu viel zu wollen, strengt das Energiefeld theoretisch an. Also das zu viele Wollen beansprucht schon Energie. Und wenn ich immer zu viel will, dann kann es sein, dass ich dann auch die Kraft schon vorsorglich aufbrauche und dann für die Handlung nicht so viel Kraft habe. Da könnte man tausende von Beispielen machen. Aber vom Grundsatz ist es wirklich so, es ist so die Umsetzung von der Energie in die Handlung. Das ist eigentlich die größte Herausforderung von einem Energiefeld. Und nicht Energie bereitzustellen, sondern dass man es ausliefern kann. Man könnte sagen, wie, was eine große Organisation braucht, zum Beispiel einem Fußballstadion mit 10.000 oder 20.000 Zuschauern, wie macht man es, dass innerhalb von 20 Minuten oder 30 Minuten in der Pause jeder ein Getränk bekommt? Wie organisiert man das? Das ist schwieriger als Wasser bereitzustellen für 10.000, 20.000 Leute. Das Ausliefern ist immer schwieriger. Und das ist eigentlich auch beim Energiefeld so. Das Ausliefern der Energie ist das, was man als energielos bezeichnet, wenn die Auslieferung nicht funktioniert. Weil die auch im Energiefeld sehr komplex ist.
Können wir da ein Beispiel machen? Vielleicht aus der Praxis oder ein konkretes Beispiel, wie jemand eigentlich oder was du erlebt hast, wie jemand eigentlich genug Energie hat. Also du siehst das Energiefeld und du siehst, da ist genügend Energie, aber die Person empfindet diese Energie nicht oder da ist keine Brücke.
Genau, da hatte ich gerade heute noch ein Beratungsgespräch. Das war jemand, der eigentlich sehr viel Energie hat, aber der so viel Stress hat im Moment und so viele Sorgen, weil er in einem Umbruch ist im Leben, wo wie bewirkt, dass er energielos ist, kraftlos ist, die PS nicht auf den Boden bringt. Und das hat damit zu tun, dass der Stress wie, ich sage mal, Teilchen umherspringen, wie kleine Jumper, kann man sich das vorstellen. Das gummt hin und her, das hüpft hin und her die ganze Zeit. Und dass dieses Hin- und Herhüpfen der Energiefelder aus Stress heraus eigentlich eine Übertragung der Energie vom internen System eigentlich wie torpediert wird. Man könnte es auch vorstellen, wie der Boden wackelt und ich muss aus einem Glas trinken, aber der Boden wackelt so stark, dass ich die ganze Zeit das Glas verschütte. Und das ist zum Beispiel bei Eigenstress kann das sein, dass man einen so starken Stress hat, dass das Innerliche wie wackelt, wie vibriert und diese Vibration, die hindert dann, dass die Energie als Impuls wie aktiviert werden und wie ein Stafettenlauf übertragen werden kann.
Dann ist es so, wenn ich zu wenig, sagen wir mal, ich habe viel Stress und empfinde, zu wenig Energie, dann ist die Frage nicht eher, wie bekomme ich, also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben mit dem Wasser, wie bekomme ich mehr Wasser, sondern eher, wie beruhige ich den Boden, dass es nicht so dolle wackelt.
Genau. Und wenn man dann den Boden, ich sage mal, beruhigt hat, dass es nicht so dolle wackelt, dann beginnt langsam wieder mehr Energie übertragen zu werden, als wie so ein Stafettenlauf. Die werden wieder angetriggert, die Energieteilchen. Und das ist dann aber nicht von 0 auf 100, die werden dann ein bisschen angetriggert. Wenn es funktioniert, dann gibt es mehr und immer mehr und immer mehr. Und jemand, der, ich sage mal, freie Energiebahnen haben, die funktionieren, da ist die Triggergeschwindigkeit, ich sage mal Lichtgeschwindigkeit, das ist dann extrem schnell. Und jemand, der blockiert gewesen ist, zum Beispiel durch Eigenstress, hat am Anfang eine langsame Triggergeschwindigkeit, wo die Energiefelder langsam einander antriggern, um Energie anzuregen. Und das ist eigentlich dann der große Unterschied.
Und du meintest ja auch gerade, dass die Energie ja von innen kommt und ja nicht von außen reinkommt. Also das wäre beim bei der körperlichen Energie ja, dann brauchen wir Sachen von außen, wie Ernährung und Bewegung und Vitamine und Nährstoffe, aber bei der Seele, beim Energiefeld nicht, dann kommt es von innen.
Genau, es ist im Gegenteil ist noch so, wenn die Energie von außen zugeführt wird,
ja,
dann funktionieren diese Energieimpulse, die einander anregen, nicht. Dann wird einfach, werden Impulse wie darüber geschwemmt, das Energiefeld wird geflutet mit Impulsteilchen, die dann das ganze Energiefeld durch diese tausenden unkontrollierten Impulse in Bewegung setzt, aber eben nicht die Bewegung, die dem Energiefeld entspricht. Und das gibt dann auch ein Durcheinander im Energiefeld, wenn jemand viel fremde Energie hat, weil die Impulse, die in den Energieteilchen drin sind, nicht in der richtigen Reihenfolge ablaufen, nicht am richtigen Ort den Impuls geben, nicht zur richtigen Zeit den Impuls geben. Und dann herrscht irgendwann ein Durcheinander. Nicht von Beginn an, aber ich habe viele Menschen gesehen, die viel fremde Energie aufgenommen haben über einen längeren Zeitraum. Und die waren alle auch emotional, rational und von ihrem Verhalten her überfordert und auch durcheinander.
Okay, das heißt, die Seele, die kann Energie von anderen Menschen aufnehmen.
Die Seele kann Energie von anderen Menschen aufnehmen. Genau, aber das ist dann aus der eigenen Sicht eine schlechte Energie. Und das Spannende ist, es ist auch eine schlechte Energie, selbst wenn jemand eine viel bessere Energie hat. Weil es ist eine Energie, die anders funktioniert. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man eine Band ist und man spielt Rockmusik und dann fällt der Schlagzeuger aus und dann nimmt man einen Schlagzeuger, der in einer Militärmusik spielt. Das wird nicht funktionieren, weil es der falsche Schlagzeuger ist. Man braucht dann wieder einen Schlagzeuger, der Rock spielt. Hm. Und das Energiefeld ist so, wenn jedes Energiefeld funktioniert auf einer eigenen Logik und hat eigene Prozesse. Und wenn ich jetzt fremde Energie aufnehme, die nicht von mir ist, dann werde ich durch diese fremde Energie, werden mir dann fremde Prozesse aufgezwungen, die im ersten Moment auch etwas auslösen können, etwas verändern können, aber im zweiten Moment dann eigentlich mein Energiefeld dominiert. Und man könnte sagen, fremde Energie sind wie Piraten, die auf ein anderes Schiff gehen und dann versuchen, das Schiff unter die eigene Kontrolle zu nehmen, das Schiff zu kapern, die dann neue Regeln einführen und dadurch verliert man eigentlich auch die eigene Autonomität. Ist natürlich so, wenn man wenig fremde Energie aufnimmt, wird das nicht passieren. Oder wenn man ein-, zweimal-, dreimal fremde Energie aufnimmt, wird das nicht passieren. Aber wenn jetzt jemand über Wochen oder Monate regelmäßig fremde Energie aufnimmt, dann kann man das schon vergleichen wie mit Piraten, die kommen und die dann das Schiff kapern, weil die fremde Energie, wenn sie dann einen gewissen Anteil hat, dann beginnt sie die Prozesse in der Seele zu steuern und die Prozesse zu übernehmen, die entsprechen einem aber nicht und das löst dann dieses Durcheinander aus und auch diese Überforderung im System.
Rico, mir ist das ein bisschen zu theoretisch. Ich brauche da ein bisschen mehr. Also wie kann das überhaupt gehen? Also wenn ich jetzt ein Energiefett habe oder diese Seele, muss jemand aktiv mir Energie senden? Vielleicht sind das Praktiken, die ich so nicht kenne, aber sind das dann Menschen, die auch Energiearbeit machen, aber sie senden ihre eigene Energie jemanden? Oder ist das eher ein unbewusster Prozess, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wo ich denke, boah, die hat aber Power und ich nehme mir dann die Energie? Also wie ist dieser Transfer von der Energie von einem Menschen zum anderen? Und oder muss es überhaupt ein Mensch sein? Oder kann ich mir auch die Energie von der Natur nehmen, sagen wir mal?
Genau, also man kann sich auch die Energie von einem Baum nehmen für sich selber. Das Problem ist nur, man ist ja kein Baum, sondern ein Mensch. Dann nimmt man die Baumenergie auf, die kann auch Kraft geben, aber die verhält sich dann im eigenen Körper wie eine Baumenergie. Und das kann dann auch wieder Fehlverhalten auslösen. Ich glaube, in der Fremdenergie kann man auf viele verschiedene Arten aufnehmen. Wenn jetzt mal jemand Fremdenergie aufnimmt, ist das auch nicht so schlimm, aber man kann diese senden, wenn man weiß wie. Man kann aber auch schauen, dass man diese nicht annimmt, wenn man weiß wie. Es ist aber auch häufig so, dass es Menschen gibt, die unbewusst Energie geben, weil sie helfen wollen. Es gibt aber auch Menschen, die unbewusst Energie aufnehmen, weil sie vielleicht zu wenig Energie haben. Das bekannteste Beispiel ist aber ein negatives Beispiel, ist das, was jeder kennt, so die Energievampire. Man verbringt mit ihnen Zeit und danach fühlt man sich ausgedreht wie ein Waschlappen, den man ausdrückt. Und das ist so ein Zeichen, dass die eigene Energie wie weggegangen ist. Und das Schwierige ist bei Energie, nur weil es sich gut anfühlt, muss es nicht gut sein. Also es kann sein, dass ich Energie von jemandem bekomme und sich das im ersten Moment extrem gut anfühlt und sich das erst in vielleicht in einer oder in zwei Wochen rächt, weil mein Energiefeld erst dann ein wenig beginnt rumzuzicken, weil zu wenig eigene Energie da ist, die bestimmt, sondern die fremde Energie sich da beginnt einzumischen. Das ist auch etwas, was praktisch sehr schwierig ist zu erklären, weil es sehr abstrakt ist. Ich glaube, man kann es so sagen, die Seelen, die Menschen, sie bestehen eigentlich alle aus Energie. Und ein Energiefeld, was stark ist, das hat eine kompakte Energie. Da kann schwer fremde Energie hineinkommen. Das wird dann wie dicht. Und ein Energiefeld, was nicht so stark ist, das hat eine dünnere Dichte, ist weniger dicht. Und dann sind die Türen eher offen und dann kann da eher auch fremde Energie hineinkommen oder passiv aufgenommen werden.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man nimmt dann wahrscheinlich eher fremde Energie auf, wenn man selber eher schwach ist. Weil wenn man selber stark ist, dann hat man, möchte man ja gar nicht noch mehr oder braucht man ja gar nicht. Und vielleicht ist man dann empfänglicher.
Genau, und das ist genau das Gemeine. Denn wenn ich ja schwach bin, funktioniert mein Energiefeld nicht so gut. Und wenn ich da noch fremde Energie hinzunehme, die mein Energiefeld stört, selbst wenn ich mich dann im ersten Moment gut finde, wird das mein Energiefeld nochmals eher schwächen. Und ein Prozess, der sehr unterschätzt wird, wenn ich schwach bin, wird meine Energieproduktion gedrosselt, weil es in dem Sinn zu viel Energie hat, die nicht richtig verarbeitet werden kann. Und wenn ich jetzt fremde Energie bekomme, dann versucht mein Energiefeld das auszugleichen. Und weil es zu viel Energie hat, das Erste, was es macht, es beginnt, die eigene Energieproduktion noch mehr zu drosseln, weil es findet, es hat ja zu viel Energie, die nicht richtig verarbeitet werden kann. Also das heißt, wenn man Energie bekommt, ob man das jetzt bewusst bekommt oder unbewusst, dann merkt die Energieproduktion, es hat genügend Energie und dann wird sie gedrosselt. Das ist ähnlich, wie wenn wir arbeiten gehen und wir bekommen ein Gehalt für die Arbeit. Wenn wir jetzt einfach jeden Monat 3.000 Euro geschenkt bekommen oder 5.000 Euro, was auch immer, dann sind wir auf einmal an einem Punkt, wo wir nicht mehr zur Arbeit gehen, weil wir ja genügend Geld bekommen, ohne zu arbeiten. Und das Energiefeld ist dasselbe. Wenn das Energiefeld keine Energie bekommt, dann muss es diese Energie produzieren, die Prozesse müssen funktionieren. Und wenn es Energie bekommt, dann hört die Energieproduktion auf zu arbeiten, weil sie genügend Energie hat, obwohl es dem eigenen System eigentlich eher schadet.
Und jetzt bei deinem Beispiel, dann ist es wahrscheinlich so, dass man zwar 3.000, vielleicht eine fremde Währung sogar bekommt. Also anstatt 3.000 Euro, womit man eigentlich gut leben kann und man arbeitet dann nicht, man arbeitet nicht und bekommt eine fremde Währung, womit man nichts machen kann.
Genau, jetzt könnte man noch einen Vergleich machen. Man lebt in Deutschland oder in der Schweiz und man bekommt den Wert von 3.000 Euro oder Schweizer Franken in einer, keine Ahnung, brasilianischen Währung.
Ja.
Und mit der, man hat zwar Geld, aber mit der kann man nirgends bezahlen, in keinem Restaurant, in keinem Geschäft, weil sie diese Währung nicht annehmen wollen. Und das ist das, was fremde Energie auslöst. Sie kann nicht richtig verarbeitet werden. Und das löst dann Überforderungen aus, die dann Fehlinformationen produzieren und dadurch auch Fehlverhalten im Energiefeld.
Jetzt mal eine weitere, etwas konkretere Situation oder Beispiel. Kann es sein, dass eine bestimmte Lebenssituation unser Energiefeld regelrecht entleert? Also, dass wir eigentlich viele Reserven haben, bleiben wir jetzt im Geldbeispiel, also wir haben ein Konto mit viel Geld und dann passiert etwas und plötzlich ist alles leer.
Habe ich noch nie gesehen, kann ich mir mit meiner Erfahrung nicht vorstellen. Was aber passieren kann, ist, dass die ganze Energie, die man hat, in einer Millisekunde wie eingefroren wird. Wenn wir das Bankkonto nehmen, ist, dass wir genügend Geld haben und dann werden die Kontos eingefroren. Man verliert den Zugang darauf. Das kann im Energiefeld passieren, das kann durch Schock passieren, das kann durch Trauma passieren, das kann aber auch durch Überforderung passieren, ist aber, dass man den Zugang in Sekunden total verliert, eher selten. Auch bei Menschen, die traumatisiert sind, haben in der Regel genügend Energie und da wird in der Regel nicht das ganze Energiefeld so stark, blockiert oder eingefroren, wie es in deinem Beispiel ist. Und das ist eigentlich das Gute, weil das Energiefeld sehr viele verschiedene Bereiche hat oder Kammern hat, die voneinander unabhängig funktionieren. Und ich sage mal, wenn es einen Schock gibt im Energiefeld, dann werden vielleicht die ersten 100 Kammern werden dann wie funktionsunfähig, aber die nächsten 5000 Kammern, die funktionieren trotzdem weiter. Man kann sagen, das ist wie so ein Domino, was aufgebaut wird, wo zwischendurch 2-3 Steine fehlen, dass wenn es umkippt, dass dann nicht das ganze Domino umkippt, sondern dass es dann nur gewisse Bereiche dann nicht mehr funktionieren. Das Energiefeld ist da wirklich sehr komplex und funktioniert unglaublich gut, auch mit Situationen, die das Energiefeld überfordern. Und darum ist auch in den meisten Fällen Energielosigkeit oft ein Prozess, der über Jahre stattfindet, wo man eigentlich über Jahre immer ein wenig schwächer wird, in den meisten Fällen.
Also das jetzt nochmal alles zusammenfassend zu sagen, also wenn wir uns energielos fühlen, dann liegt das nicht daran, dass wir keine Energie haben, sondern dass Stressfaktoren oder Faktoren den Zugriff auf unsere Energie hindert. Es könnte aber sein, dass unser Energiefeld eher schwächer ist und dadurch auch weniger Energie produziert. Aber es ist immer genug da eigentlich.
Genau, es ist wirklich immer genug Energie da. Es ist mehr die Verteilung im Energiefeld, die nicht funktioniert, dass eigentlich die Energiereserven, voll sind, aber das ist aber man bekommt den Zugang nicht. Oder? Das ist wie wenn die Einkaufszentren geschlossen sind und es hat zwar Lebensmittel in den Einkaufszentren, aber als sie geschlossen haben, kann man keine kaufen und hat dann dadurch keine Lebensmittel. Und das ist auch dann nicht, dass es nichts zu essen hat, sondern dass man den Zugang nicht mehr hat.
Sehr schön. Zum Abschluss noch mal eine Frage, gerade weil das in meinem Leben ein bisschen akuter war und ich mehr mit Kindern zu tun hatte. Kinder haben ja unfassbar viel Energie und da habe ich mich letztens auch gefragt, warum ist das so? Also so überdurchschnittlich viel. Hast du da irgendwie eine Antwort?
Das hat auch verschiedene Gründe. Auf der einen Seite sind Kinder im Schnitt weniger belastet als Erwachsene. Sie haben im Schnitt weniger Sorgen, das heißt nicht, dass sie keine Sorgen haben. Es gibt auch Kinder, die massiv überfordert sind, weil die Lebenssituation so schwierig ist. Aber ich sage mal so, wenn man so das Durchschnittskind nimmt, in einer einigermaßen guten Umgebung, das hat eigentlich nicht so viele Sorgen und ist dadurch auch nicht so belastet, hat dadurch mehr Energie. Das steht jeden Morgen auf und das Leben beginnt neu. Und Erwachsene stehen jeden Morgen auf und überlegen, was war gestern, was ist morgen, wo muss ich hin, wo habe ich Verantwortungen, das ist viel komplexer. Und diese Einfachheit des Lebens, die macht dann auch viel energiereicher. Was man aber auch sagen muss, die kleinen Menschen, die kleinen Kinder, die sind natürlich voll mit Wachstumshormonen, weil sie sich so stark entwickeln. Und diese Wachstumshormone, die geben natürlich auch auf der körperlichen Ebene einen extremen Energieschub. Und das ist auch das, was man sehr spannend beobachten kann bei Kindern, dass sie unglaubliche Konditionen aufbauen, wenn sie in einigermaßen gutes Umfeld haben, viel rennen, viel springen, sich dann kurz erholen und wieder voll ins Spielen hineingehen und dann aber auch wieder längere Zeiten haben, wo sie müde sind. Und das ist wirklich der Körper, der durch eine starke Wachstumshormon-Zusammensetzung eigentlich wie bewirkt, dass die körperliche Energie so stark ist, dass eigentlich die seelische, die mentale Energie davon wie ein wenig getragen wird. Man könnte sagen, die Kinder sind ein wenig gedopt durch ihre Wachstumshormone und sind dadurch eigentlich wie in einem ein wenig übersteigerten Zustand, wo die Seele ein wenig mitgetragen wird. Aber auch das kann unterbrochen werden, dass zwar der Körper im Wachstum ist, aber das Kind seelisch so verletzt und blockiert ist, dass die Seele den Wachstum des Körpers nicht mehr als Unterstützung empfindet, sondern als Belastung. Und dann können Kinder auch traumatisiert sein oder auch Depressionen haben, obwohl sie körperlich so viel mehr Energie haben als Erwachsene.
Sehr interessant. Rico, vielen, vielen lieben Dank für diese wertvollen Einblicke in das Thema Energielosigkeit. Also mir hat diese Folge großen Spaß gemacht. Vor allem mir ist bewusst, dass Sprache auch nicht ein bisschen limitiert ist und viele Sachen auch gar nicht so richtig erklären kann. Und deswegen haben mir deine Beispiele auch sehr gut gefallen. Mit dem Fußballstadion oder auch mit der Bank und mit dem Geld. Das hilft einem immer sehr, sich das Ganze ein bisschen bildlicher vorzustellen. Über ein Thema, was auch nicht so viel gesprochen wird. Und in der nächsten Folge sprechen wir über, also ein bisschen praktischer, also wie man mit seiner Energie haushalten kann, also mit praktischen Methoden, die jeder auch im Alltag umsetzen kann und wie wir uns vielleicht auch schützen können von diesen Faktoren, die unsere Energie drosselt. Ich freue mich sehr drauf und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich, liebe Tiziana, bei dir für diesen Podcast und auch schön, dass ihr wieder dabei wart, liebe Zuhörer. Wenn ihr gerade selbst mit Energielosigkeit zu kämpfen habt, dann empfehle ich euch vielleicht mal ein wenig mehr Zeit zu geben, mehr Ruhe zu geben, euch vielleicht auch ein wenig abzulenken, um den Stress aus dem System herauszubringen. Und vielleicht hilft es schon dem einen oder anderen, um wieder sich ein wenig energievoller und kraftvoller zu fühlen. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne und teilt ihn mit Menschen, denen dieses Thema gut tun könnte. Bleibt in eurer Kraft und bis bald bei der Energiefeldtherapeut.